Da war die extremste Situation, wo ich mich dran erinnere. Da waren wir gerade in einem Kurzurlaub mit ein paar Freunden, hatten wir uns eine kleine Hütte gemietet in den Niederlanden und dann saßen wir da zusammen und dann haben wir denen das gesagt, so, pass auf, wir wollen nach Norwegen auswandern. Und ich glaube, die extremste Aussage, die da kam, war von einer Freundin, ne, wenn ihr das macht, dann braucht ihr euch aber bei mir nicht mehr melden. Ja, war der Drops auch gelutscht.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. Gleich geht's nach Norwegen und vorher wollte ich dir noch von etwas ganz Neuem hier bei Einfach Aussteigen erzählen. Wenn du gerade darüber nachdenkst, auszuwandern oder noch auf der Suche bist nach dem richtigen Land, das wirklich zu dir und deinem Leben passt, dann habe ich da was für dich. Denn wir haben hier im Hintergrund in den letzten Wochen an etwas gearbeitet, das sich viele Hörerinnen und Hörer schon lange gewünscht haben. Seit fast 6 Jahren spreche ich hier ja im Podcast mit Menschen, die erfolgreich den Schritt ins Ausland gemacht haben. Und aus all diesen Gesprächen, Recherchen, weiteren Daten und Erfahrungen ist ein Tool entstanden, das dir dabei helfen soll, das richtige Auswanderungsland für dich zu finden. Und zwar der neue Einfach-Aussteigen-Länder-Kompass. Du beantwortest einfach ein paar kurze Fragen zu deinem Leben, deinen Prioritäten und Wünschen und bekommst am Ende einen persönlichen Ländervorschlag inklusive passender Regionen, Visa-Infos sowie Einschätzungen zu Lebenshaltungskosten, Sicherheit und Lebensqualität. Vielleicht kommt am Ende genau das Land heraus, an das du schon lange denkst, vielleicht aber auch eines, das du bisher noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Geh dazu jetzt auf die Webseite länderkompass.com und mach den Test. Den Link zu unserem neuen Einfach-Aussteigen-Länderkompass findest du auch hier in den Shownotes in der Podcast-App. Empfiehl ihn gerne weiter an Menschen, die auch überlegen, auszuwandern. Viel Spaß mit unserem neuen Länderkompass.
Mein Podcast.
Jetzt geht's aber erstmal zurück nach Norwegen zu einer jungen deutschen Familie, die entgegen aller Widerstände, die es gab, sich trotzdem für ein neues Leben in ihrem Traumland entschieden haben. Norwegen steht für unberührte Natur, tiefe Fjorde, Berge, Seen und Gletscher, für viel Platz und auch für Leben im Freien. Das Land ist ja auch stark geprägt vom Jedermannsrecht. Norwegen ist eines der reichsten Länder der Welt, vor allem auch wegen dem Öl- und Gasvorkommen. Man hat dort eine hohe Lebensqualität und auch einen hohen Wohlstand. Heute hörst du jetzt die Geschichte von Dennis Lück und seiner Familie. Er ist übrigens schon lange hier als Hörer im Podcast dabei und jetzt eben als Gast und das freut mich immer sehr. Dennis' Weg war eigentlich vorgezeichnet, er sollte den elterlichen Betrieb in Deutschland weiterführen, entschied sich allerdings für eine Kehrtwende im Leben und wanderte im Dezember 2022 mit seiner Familie an die Westküste Norwegens aus. Was ihn in das Land geführt hat, wie ihm sein Umfeld auf die Auswanderungspläne reagierte, wie er schon vor der Auswanderung erfolgreich Norwegisch lernte und was er so sehr an dem neuen Leben schätzt, das und mehr hörst du jetzt. Willkommen im Podcast. Hallo Dennis.
Hallo Nikolas.
Dennis, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du gerade? Siehst du aufs Meer?
Ja, jetzt gerade sitze ich auf der Arbeit. Da gucke ich aus dem Fenster und sehe hier direkt auf dem Fjord. Mein Büro ist so 3 Meter vom Fjord entfernt.
Weil ich habe nämlich gesehen, du lebst ja mit deiner Familie an der Westküste Norwegens in einem Dorf, Skotje heißt das. Das ist eben an einem Fjord und da, wo du arbeitest, das ist quasi unweit von dem Dorf entfernt.
Ja, genau. Wir wohnen in Skøye. Unser Haus, das liegt ein bisschen weiter weg vom Fjord. Also da haben wir nicht den direkten Fjordkontakt, aber wir sehen ihn in der Ferne. Und Berge und Fjord ist immer zu sehen. Ist immer schön, aus dem Fenster zu gucken. Und jetzt hier auf der Arbeit, Ålesund, die Ecke, da kommt man am Wasser quasi nicht mehr vorbei.
Ist das eine richtige Stadt? Weil ich habe gesehen, das Dorf, in dem ihr lebt, das hat, glaube ich, so 2.500 Einwohner. Wie sieht's dann drumherum eben da jetzt auch in der Stadt aus?
Ja, also das Dorf, das ist relativ beschaulich. Da gibt's 2 Einkaufsmärkte. Ansonsten, ja, so das, was man braucht. Also wir schaffen unsere normale Woche, schaffen wir in Skøye zu bleiben. Wir kriegen da eigentlich alles, was man so im Täglichen braucht. Das ist gar kein Problem. Und wenn wir was brauchen, was ein bisschen extraordinär würde, dann fahren wir halt hier nach Moa, nach Breivika, in Ålesund Richtung. Und da gibt's dann wiederum alles, was man sich denken kann, alles, was man braucht und auch alles, was man nicht braucht.
Ist das denn so von der Population, also ich weiß das auch von Schweden, eben extrem dünn besiedelt, ist das in der Region da bei euch auch so oder hast du schon das Gefühl, du bist noch in der Zivilisation?
Beides im Prinzip. Es kommt darauf an, in welche Richtung man fährt. Also ich kann von unserem Zuhause aus 10 Minuten in eine Richtung fahren und stehe wirklich mitten im Nirgendwo. Da gibt's keine Häuser, da ist irgendwie eine relativ schlecht betonierte Straße. Oder ich kann 10 Minuten in die andere Richtung fahren und dann bin ich wirklich in einer großen Stadt. Da komme ich schon wirklich hier nach Moor, Breiweker, die Ecke. Und da gibt's dann schon wieder alle Baumärkte und da ist dann auch geschäftig und Betrieb. Nichts im Vergleich zu Deutschland, bei weitem nicht. Aber also man fühlt sich nicht abgeschottet, das nicht.
Du und deine Frau, ihr kommt ursprünglich aus einer Kleinstadt in Deutschland. Du hast damals als Geschäftsführer im Familienbetrieb gearbeitet. Dazu muss ich noch sagen, ich erwähne das Alter normalerweise meiner Gäste nicht, aber ich glaube, es ist ganz interessant, du bist heute 32. Also als ich das gelesen habe, dachte ich irgendwie, du bist wahrscheinlich nach Ausbildung, Studium dann direkt in den Familienbetrieb eingestiegen. Oder wie war das?
Das stimmt ziemlich genau. Ich bin schon während der Ausbildung quasi bin ich in den Familienbetrieb reingerutscht und da habe ich dann meine Ausbildung zu Ende geführt und habe dann da meinen Meister auf der Abendschule absolviert.
Was habt ihr da gemacht in dem Betrieb?
Das ist ein kleiner Maschinenbau. Da haben wir Sondermaschinen für die Automobilbranche hauptsächlich gebaut. Also wenn du mehrere Teile miteinander verheiraten willst, montieren willst oder ja. Alles zu sortieren, zuführen und all sowas. Alles, was in Richtung Automatisierung geht. Und dann wurde mein Vater krank und dann war es so ein bisschen notgedrungen, dass ich mir ganz schnell mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 18, 19 vielleicht, relativ viel aneignen musste, weil mein Vater dann krank im Krankenhaus lag und auch im Koma, also der war nicht erreichbar und auch lange krank, lange Folgen von gehabt. Deswegen, ich musste da ganz schnell reinwachsen und das hat viel gekostet von meinem Leben, aber hat mir auch jetzt im Nachhinein sehr viel gebracht. Also ich konnte viel lernen in der Zeit. Und dann bin ich da so reingerutscht, ne? Dann war ich da Geschäftsführer und habe dann da, war ein kleiner Familienbetrieb. Also es ist jetzt nicht, dass ich da Geschäftsführer für einen Konzern gewesen wäre. Es war ein Familienbetrieb mit 14 Leuten, glaube ich, in der Spitze. Also da ist man als Geschäftsführer auch durchaus noch operativ unterwegs. Das ist, das war operative Geschäftsleitung quasi. Also ich war nicht nur den ganzen Tag im Büro, ich musste auch in die Werkstatt und ich musste auch zum Kunden und alles Mögliche dazwischen.
Hat dir das gefallen oder ist das, wie ich das manchmal auch eben von Familienbetrieben höre, dass man einfach ja im Prinzip das machen muss?
Ja, man muss das machen, ja, das auf jeden Fall schon. Man will ja auch im Endeffekt keinen hängen lassen. Man fühlt ja auch eine gewisse, also ich zumindest habe eine gewisse Verantwortung gefühlt zu jeder Zeit gegenüber meiner Familie oder ganz speziell auch gegenüber den Mitarbeitern. Weil wenn du dann ein paar Leute da rumhüpfen hast und das waren dann 10 Leute, die nicht familiär waren, dann, die wollen ja auch alle ihren Lohn haben. Und die Verantwortung, die muss man dann, ja. Aber da bin ich beispielsweise immer gut und schnell drin. Wenn ich Verantwortung sehe, dann nehme ich sie.
Okay.
Diskutiere nicht drumherum.
Und hast du aber das Gefühl gehabt, dass du das auch machst, weil du es auch willst? Oder war es eben hauptsächlich so, weil du es machen musstest?
Nee, also das war schon auch noch aus meinem Willen. Da war eine gewisse Erwartungshaltung von meinen Eltern aus. Also das schon, aber da hat mich jetzt keiner gezwungen oder so. Das kann ich nicht behaupten. Das war schon noch aus freien Stücken. Das war das, was ich machen wollte. Und das ist ja auch im Endeffekt noch das, was ich heute auch wieder mache, nur für andere Leute.
Ja, vielleicht noch kurz, wie lief der Betrieb? War das auch so ein bisschen, weil wir wissen ja auch, der Automobilsektor ist jetzt ja nicht mehr so wie früher. War das damals schon eben auch, als du es auch übernommen hast, keine leichte Zeit?
Da war es tatsächlich noch sehr gut. Also wir hatten nicht ausschließlich Automobilkunden. Wir hatten auch Möbelindustrie und Pharmaindustrie, zeitweilen auch Lebensmittelindustrie. Also das war ziemlich breit gestreut. Wir haben für Spielzeugindustrie was gemacht. Also wir hatten sehr, sehr gute Standbeine. Mein Vater, der hat den Betrieb gute Grundmauer gelegt, auf die ich super aufbauen konnte. Da ist der Betrieb dann mit mir erstmal auch gewachsen. Also mein Vater hatte immer so eine gewisse Grundstruktur in seinem Betrieb. Und so wie ich dann auch mit da war, dann kam auch ein Konstrukteur zeitgleich mit mir, wo ich noch in der Ausbildung war. Und also der Betrieb ist dann mit mir zusammen, nicht alleine durch mich, mit mir zusammen gut gewachsen, dass wir dann später, wie gesagt, so auf, ich glaube, 14 Mann in der Spitze waren.
Wow, toll.
Aber die Zeit war eine andere, ja. Also da ging das alles noch relativ rosig. Jetzt im Moment geht es, ich habe leider keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Zu meiner Mutter hatte ich jetzt auch lange keinen Kontakt. Den habe ich jetzt erst wieder aufgenommen. jetzt geht's der Firma nicht so rosig. Also es könnte deutlich besser sein. Die sind deutlich geschrumpft. Ich glaube, das sind jetzt noch 5 oder 6 Leute. Ja, also der Schwerpunkt hat sich verlagert. Das schon.
Hast du damals schon ans Auswandern gedacht?
Nein, im Grunde genommen nicht. Für mich war das eigentlich relativ in Stein gemeißelt, wie mein Leben so verlaufen hat. Dass ich da irgendwann den Betrieb übernehme und dann da Geschäftsführer werde und bleibe und dann auch Anteile des Betriebes übernehme, also als Eigentümer, weil das war ich zu keinem Zeitpunkt. Also das hat sich relativ fest angefühlt, ja. Aber ich habe da auch wenig Fragen dran gestellt und ich war auch eigentlich gar nicht unzufrieden mit der Arbeit. Es gab Unstimmigkeiten zwischen mir und meinem Vater, wie etwas zu laufen hat. Ich glaube, das ist ganz normal. Das sind halt 2 Generationen, die jeder hat immer seine, also typabhängig natürlich. Ich kriege in meiner Generation Typen, die ticken ganz anders wie ich. Da kann ich auch mit aneinander ecken. Und dann habe ich noch den Zusatz des Generationsunterschiedes. Und mein Vater ist ein ganz anderer Typ Mensch wie ich und eine ganz andere Generation zusätzlich. Da war vorprogrammiert, dass man mal streitet.
Ja, ich glaube, das ist völlig normal, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Vater zusammen ein Unternehmen führen müsste. Ich glaube, das würde wahrscheinlich gar nicht gut gehen, obwohl wir uns gut verstehen. Aber eben, ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Situation. Du und deine Frau, ihr habt 2021 dann einen Sohn bekommen, habt eine kurze Auszeit gemacht. Und zwar war das ein Urlaub in Norwegen, den habt ihr euch gegönnt. Mhm. Wie seid ihr erstmal auf dieses Land überhaupt gekommen?
Also erster Urlaub war 2020, da waren wir mit meiner Schwiegermutter und ihrem Freund, damaligen Freund und meine Frau und ich, haben uns vorgenommen, nach Norwegen zu fahren und das war eigentlich aus Corona heraus. Eigentlich wollten wir nach Ägypten fliegen, um da Urlaub zu machen und das war dann aber nicht alles so mit Corona und ja, wie das zu der Zeit war, 2020, dann haben wir uns einen Ausweg überlegt, was könnte man denn machen, wo kommt man denn jetzt hin ohne Probleme und wo kann man den Urlaub machen, worauf haben wir Lust? Und das wurde dann Norwegen. Da sind wir dann in die Umgebung um den Sognefjord, Balestrand gereist und haben uns da 2 Wochen, 2,5 Wochen aufgehalten und haben da schon gesagt, wow, das ist ja ein tolles Land, also hier müssen wir weiterhin, hier müssen wir mehr sehen, mehr gucken. Und das war schon der Anfang, wo meine Frau und ich aus dem Urlaub zurückkamen und im Urlaub schon gesagt haben, wir haben überhaupt keinen Bock zurück, was schon selten ist. Normalerweise kommt man ja aus dem Urlaub so nach 2, 3 Wochen, sagt man, ja, jetzt freuen wir uns auch mal auf zu Hause. Da war nicht der leiseste Anflug von Freude auf zu Hause. Und da haben wir schon so überlegt, ja, das wäre ja schön, wenn man dann Ferienhaus hätte, da, nach einem Urlaub. Also das war noch viel so Gehirngespinst, sag ich mal. Und dann der zweite Urlaub, das war dann 2022, genau, weil 2021 haben wir unseren Sohn bekommen und 2022 sind wir dann nach Norwegen gereist mit unserem Sohn im Wohnmobil, da war der 1 Jahr alt, ne? Genau, der ist 1 Jahr geworden im Urlaub, richtig. Im Wohnmobil sind wir dann nach Norwegen gefahren und da hatten wir dann tatsächlich schon Vorstellungsgespräche, also ich hatte ein Vorstellungsgespräch und da sind wir dann hier angehalten in Ålesund. Unser eigentliches Ziel waren die Lofoten. Da sind wir auch hingekommen, aber über Umweg Ålesund zum Bewerbungsgespräch. Also zwischen 2020 und 2022 ist diese Idee immer weiter gereift. Von Ferienhaus zu, ja, warum Ferienhaus? Wir sind doch eh unzufrieden. Also das hatte sehr unterschiedliche Gründe, warum wir auswandern wollten, wenn ich das vertiefen soll.
Ja, gerne. Also, weil eben, um das auch so ein bisschen nachzuvollziehen, also im ersten Moment, warum habt ihr quasi im Urlaub gemerkt, ja, wir haben gar nicht so dieses Heimwehgefühl oder eben freuen uns quasi wieder auf zu Hause? Was war das, was euch da im ersten Urlaub in Norwegen so fasziniert hat?
Also im ersten Urlaub, das war schlichtweg die Natur. Ich komme immer nur in Staunen. Das ist das, was mir gefällt. Mir gefällt diese Natur hier. Plus die Freundlichkeit der Menschen. Also die kommen dir ganz anders entgegen. Das kann ich auch heute noch bestätigen. Das ist nicht weit weg von Deutschland, aber es gibt große kulturelle Unterschiede. Der größte Aha-Moment war eigentlich, da waren wir irgendwo in Voss, glaube ich, waren wir einkaufen im Rema Thysen. Relativ große Kette hier, ich glaube eine der größten. Und da hing in einer Klarsichtfolie ein neues iPhone, hing in der Klarsichtfolie am schwarzen Brett mit einer Notiz, hat hier einer verloren. Wo wir dachten, ja, also in Deutschland wäre die Tüte weg, das Handy und vielleicht das schwarze Brett. Ein dermaßenes Grundvertrauen gegeneinander, das waren, und davon hatten wir mehrere solche Erlebnisse, wo wir dachten, nee, also das ist, da so soll es sein, da wollen wir mit sein.
Weil du vorhin gesagt hast, ihr seid dann im zweiten Urlaub dahin gefahren und du hast da schon Vorstellungsgespräche geführt. Das heißt, da muss ja in der Zwischenzeit wirklich was passiert sein, wo ihr gesagt habt, ey, wir wollen dahin auswandern. Was würdest du sagen, lag das am Ende wirklich nur an Corona? Weil man musste sich ja auch in der Zeit überlegen, okay, es wird ja irgendwann vorbei sein und auch dann muss ich mich ja da noch wohlfühlen. Oder was würdest du sagen, hat euch dann eben in dieser Phase dazu gebracht, im nächsten Urlaub direkt Bewerbungsgespräche da zu führen?
Das generelle Miteinander. Die Leute sind viel freundlicher aufeinander zugegangen und gerade da, wo wir herkommen, aus dem Sauerland, da haben wir großteils das Gefühl gehabt, da ist viel Neid und auch viel Gegeneinander und so eine generell muffige Stimmung. Das ist, das ist nicht wirklich schön, miteinander zu sprechen. Man hat irgendwie auch gar keine Lust, sich da so groß zu sozialisieren oder sowas. Also ich zumindest nicht. Da hatte ich auch schon stark Schwierigkeiten mit in Deutschland. Und da haben wir dann auch gesehen, ja, hier, das läuft alles anders. Und dann haben wir uns halt mehr informiert. Da war noch der Gedanke noch nicht so verfestigt. Also das hat noch nicht gereicht. Aber dann kam halt der Sohn dazu. Unser Sohn, der wurde dann geboren in 2021. Und da kommt man dann doch noch mal ein bisschen anders ins Denken. Wie will man sein Kind aufziehen? Was möchte man dem Kind bieten? So jeder macht ja, ich bin davon überzeugt, auch in Deutschland, jeder macht immer das Beste für sein Kind. Also jedenfalls der Großteil der Bevölkerung. Und für mich war das nicht das Beste, was ich mir denken konnte, da in Lüdenscheid mein Kind aufzuziehen. Das muss jeder für sich persönlich bewerten. Aber für mich war es nach dem Norwegen-Urlaub da eindeutig, hier ist es das Richtige. Und das fühlt sich auch nach wie vor für mich so an. Der Sohn, der würde ich sagen, der war dann auch die treibende Kraft für mich.
Ja, das ist interessant. Du hast mir das auch in der E-Mail geschickt im Vorfeld zu dieser Aufnahme. Ich fand das spannend, weil eben dein Sohn ja erst ein Jahr alt war. Dann habe ich aber auch darüber nachgedacht, wie das bei uns war. Und das hatte ja schon auch einen Einfluss auf unser Auswanderungsziel hier in Irland, mehr in der Natur sein, mehr eben so ein bisschen auch back to the roots leben, eben halt nicht so voll mit dem, was so eine Großstadt mit sich bringt, sondern eben halt mehr in der Ruhe, auch mehr Zeit als Familie. Waren das auch so diese Punkte, wo du für dich so einen Haken hintergemacht hast?
Ja, das ist also die Natur, die Nähe zur Natur, die Möglichkeiten, die das mitbringt. Generell das ganze Setup, wie die Gesellschaft gegenüber Kindern steht. Weil wir haben uns natürlich dann auch informiert. Wir sind nicht einfach blindlings hier ausgewandert. Also wir haben uns informiert, wie das hier läuft. Und über deinen Podcast beispielsweise haben wir uns Norwegen-Folgen angehört. Wir haben Kontakt mit Leuten aufgenommen, die nach Norwegen ausgewandert sind, haben im Internet viel darüber gelesen, wie das Schulsystem hier funktioniert, wie das mit Kindergarten ist und allen möglichen. Also wir haben versucht, uns so viele Informationen wie möglich anzueignen, also anzusaugen, damit wir wirklich eine clevere Entscheidung treffen können. Und dabei kam halt dann raus, dass das Modell, was hier gefahren wird, für uns besser erscheint. Und das muss ich auch, kann ich nach wie vor bestätigen. Also das ist ein sehr familienfreundliches Land.
Ja, das ist das, was ich öfters auch höre. Das ist übrigens auch das Empfinden, was wir in Irland haben, dass halt einfach der Umgang mit Kindern, egal wo du hinkommst, ob du jetzt im Restaurant, beim Einkaufen oder sonst irgendwo auch in der Schule und so, ist schon anders als in Deutschland. Ich würde nicht sagen, dass das in Deutschland jetzt immer alles unfreundlich ist und dass man da Kinder nicht mag, aber du merkst halt schon alleine, es ist mir damals aufgefallen in der Kita, dass wenn Erzieherinnen mit den Kindern gesprochen haben, dass der Umgang viel herzlicher war, dass die in die Knie gegangen sind, dass die auf Augenhöhe geredet haben, dass das auch so die Struktur des Tages in Deutschland war, das sehr preußisch, weil wir kamen aus Berlin, wo jeder so seine Aufgaben hatte. Das war hier nicht so, wahrscheinlich in Norwegen dann auch ähnlich.
Ja, das ist sehr viel herzlicher und das, wie du schon sagst, über den Kindergarten, wie hier mit Kindern umgegangen wird oder wenn wir ins Restaurant kommen und Kinder, die dürfen hier Kinder sein. In Deutschland hatte ich immer den Eindruck, man erwartet von Kindern, dass sie sich aufführen wie kleine Erwachsene. Und das ist hier also absolut nicht. Und das zieht sich dann aber auch weiter darüber, über den Mutterschaftsurlaub und über den Vaterschaftsurlaub. Das ist hier keine Frage, ob jemand in den Vaterschaftsurlaub geht. Das machen alle. Und dann auch 4 Monate. Also mein Chef, der war 4 Monate im Papa-Urlaub. Genauso wie mein Kollege jetzt. Oder wie wir dann unsere Tochter bekommen haben. Da stellt sich keiner die Frage. Auch leitende Positionen gehen hier in Vaterschaftsurlaub.
Ja, toll. Also wirklich, wirklich gutes Beispiel, finde ich. Wir sprechen ja auch noch gleich drüber, auch so generell über die Arbeitswelt in Norwegen. Müssen jetzt nochmal kurz ein bisschen zurückspringen. Eben, ihr kommt dann aus diesem Urlaub zurück, entscheidet, eben habt da Vorstellungsgespräche geführt. Erstmal noch so, hast du deiner Familie dann natürlich dann irgendwann gesagt, wir wollen nach Norwegen auswandern, und ist das heute auch der Grund, weswegen du keinen richtigen Kontakt mehr hast zu deinen Eltern?
Ja, also das habe ich denen natürlich dann schon gesagt, so wie die erste Idee im Kopf gereift ist, weil da war ich zu jeder Zeit meiner Meinung nach transparent zu meinen Eltern, dass ich meinem Vater und meiner Mutter schon gesagt habe, wir wollen nach Norwegen auswandern, auch da, wo es nur eine lose Idee war. Und ja, Okay. Die haben das, glaube ich, nicht richtig ernst genommen. Und dann, als es dann soweit war, dass Nägel mit Köpfen gemacht wurden, ich glaube, da war dann noch ein halbes Jahr dazwischen, also ein halbes Jahr zwischen der endgültigen Entscheidung, wir werden, also Faktum, bis zur Durchführung lag noch ein halbes Jahr zwischen. Und das ist immer noch eine gewisse Zeit, aber das kam meinen Eltern dann ziemlich kurz vor. Und das war da hauptsächlich der Grund, warum wir da den Kontakt abgebrochen hatten. Also mit meinem Vater, der hat das nicht wirklich gut aufgenommen. Der hatte auch ein paar Schicksalsschläge hinter sich mit einer zweiten Frau, die er beerdigen musste leider. Die ist an Krebs verstorben. Und gerade zu der Zeit komme ich dann noch in Zusatz. Also das war ziemlich zeitgleich. Mhm. Das war natürlich nicht mein Plan, aber ja. Wie der Teufel so ist. Und da ist das dann wirklich nicht gut aufgenommen worden. Also der fühlte sich arg im Stich gelassen. Und das kann ich auch zum Teil verstehen. Auf der anderen Seite habe ich ihm mindestens ein Jahr vorher in den Ohren gelegen und habe gesagt, dass das mein Ziel ist. Aber dann ist halt der Kontakt abgebrochen aufgrund eines Streits in der Firma, wo dann, das war ganz banal im Prinzip, dass ich gesagt habe, dass er sagte, du kannst bitte deinen Schreibtisch nochmal rüberräumen in das andere Büro, dann kann deine Mutter hier sitzen mit mir zusammen. Aber vorher saß ich mit ihm in einem Büro. Und dann sagte ich, ja, ich brauche meinen Schreibtisch nicht leer räumen, ich bin doch eh bald weg. Und die Situation hat sich so hochgeschaukelt, dass er angefangen hat, dass wir wirklich arg im Streit geraten sind. Und dann habe ich die Firma verlassen und ja, er wollte mich auch nicht mehr da haben und seitdem ist da Schluss. Also das ist jetzt über 3,5 Jahre her und da ist Funkstille. Ne? Aber von beiden Seiten, da möchte ich jetzt nicht nur ihm den schwarzen Peter zustecken. Ich glaube, kommt genauso gleich von mir auch. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir uneinig sind.
Wir machen eine klitzekleine Pause hier im Gespräch für eine kurze Werbung. Ich habe nämlich neulich gesehen, dass Saley im ESIM-Vergleich der Süddeutschen Zeitung als Testsieger bewertet wurde. Und das Interessante ist, warum? Gelobt werden dort vor allem die einfache Nutzung, die flexiblen Tarife und die breite internationale Abdeckung. Und genau das ist am Ende auch das Entscheidende auf Reisen. Du willst ja nicht ewig irgendetwas einstellen, keine physische SIM-Karte wechseln und auch nicht lange vergleichen müssen, welcher Tarif jetzt passt. Denn genau dafür gibt es Saley. Das ist der eSIM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Destinationen weltweit. Egal, wo du unterwegs bist, du buchst dir einfach vorher dein Datenpaket in der App, installierst die eSIM und bist nach der Landung direkt online. Und mit dem integrierten Webschutz bist du zusätzlich auch noch sicherer unterwegs. Probier es einfach aus, lad dir die Saley-App herunter und nutz meinen Gutscheincode einfach aussteigen. Damit sparst du immer noch 15%. Alle Infos dazu und den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter im Gespräch. Ja, also wir hatten das Thema hier schon öfters im Podcast, gab ja auch vor kurzem eine Spezialfolge dazu, weil es ja auch echt eine schwierige Situation teilweise ist, weil eben oft Enttäuschungen damit einhergehen, eben so Zitate fallen wie du verlässt uns, lässt uns jetzt hier im Stich und so, also viele kennen das. Würdest du heute was anders machen?
Ja, nee, ich bin eigentlich zufrieden mit der Situation, so wie sie jetzt gerade ist. Wie gesagt, mit meiner Mutter habe ich wieder Kontakt aufgenommen, da war auch Kommunikationsbruch. Familie ist ein sehr schwieriges Thema.
Ja.
Aber auch bei meiner Frau, sag ich mal, keiner hat das gut aufgenommen, dass wir nach Norwegen aufwandern.
Da auch nicht, okay.
Nein, also keiner hat das wirklich gut aufgenommen. Das ist Variation, also die Familie meiner Frau deutlich besser, aber da hat auch keiner Hurra geschrien oder gesagt, ja, das ist, ihr macht das Zuspruch, absolut nicht. Also da gab es jetzt nicht. Ihr lasst uns im Stich oder sowas, also nicht direkt durch die Blume wird schon mal ein bisschen gestichelt, Aber also keiner hat das wirklich unterstützend aufgenommen. Das kann ich nicht behaupten.
Im Freundeskreis?
Auch gar nicht.
Oh, okay.
Nee, also da war die extremste Situation, wo ich mich dran erinnere. Da waren wir gerade in einem Kurzurlaub mit ein paar Freunden, hatten wir uns eine kleine Hütte gemietet in den Niederlanden. Und dann saßen wir da zusammen und dann haben wir denen das gesagt, so pass auf, wir wollen nach Norwegen auswandern. Und ich glaube, die extremste Aussage, die da kam, war von einer Freundin, nee, wenn ihr das macht, dann braucht ihr euch aber bei mir nicht mehr melden.
Okay.
Dann war der Drops auch gelutscht.
Ja, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, also wie gut der Freundeskreis ist, das zeigt oft eine Auswanderung. Also auch wenn es vielleicht jetzt nicht so krass ist mit Aussagen wie jetzt in dem Fall, zeigt sich dann auch schon nach ein, zwei Jahren, wer den Kontakt noch hält, wo eben Freundschaften weiter bestehen und wo man eben denkt, man wäre sehr gut befreundet, sehr eng befreundet und wo man danach nie wieder was hört. Also wer seine Freundschaften auf eine Probe stellen will, gerne mal auswandern. Das trennt die Spreu vom Weizen. Aber ja,
es gibt also aber auch welche, die haben positiv reagiert. Also aber der Regelfall war eher negativ. Aber die beste Freundin meiner Frau, die hat das eigentlich ganz gut aufgenommen und also die hat auch nicht Hurra geklatscht, natürlich nicht. Das hat auch, glaube ich, keiner erwartet. Aber es gibt auch welche und auch bei mir im Freundeskreis, da hatte ich einen Kollegen, der hat mich quasi vom Rausschmiss bei meinem Vater. In der Zwischenzeit hat er mir geholfen, mich ein bisschen über Wasser zu halten und hat mir Arbeit gegeben. Und so deswegen, also da sind durchaus Freunde bei mir und auch bei meiner Frau Sarah, wo ich sagen kann, da war schon kein Applaus da, aber die waren trotzdem unterstützend und nicht negativ.
Also genau solche Leute muss man sich dann natürlich halt auch suchen vor einer Auswanderung, weil die einem natürlich dann auch helfen und da auch ein besseres Gefühl geben. Deswegen sage ich auch eben, da gibt's auch unsere Community, weil man da eben auf Gleichgesinnte trifft, die das natürlich verstehen, warum man das macht und warum man sich in einem neuen Land ein anderes Leben aufbauen will. Mal kurz eben noch dazu, zum Neustart in Norwegen. Ich gehe mal davon aus, du hattest den Job schon durch die Vorstellungsgespräche, als ihr dann im Dezember 2022 noch zu Weihnachten dann nach Norwegen ausgewandert seid.
Genau, das lag dann einfach daran, dass ich halt den Job gekriegt habe und die gesagt haben, so, wir brauchen aber auch Hilfe, wann fängst du an? Und dann konnte ich die schon auf ein halbes Jahr hinaus pushen, dass ich sagte, pass auf, 1. Januar, da kann ich anfangen.
Und wie war das? Wo arbeitest du heute?
Heute, ich habe bei GJ Maschinen habe ich angefangen, heißt die Firma, diese Roboterfirma, und die hat jetzt, die wurde dann aufgekauft von einer größeren Firma und das ist so ein Mini-Konzern quasi, eine Gruppe von Automationsbetrieben, die heißt jetzt Tio Automation und ja, da bin ich jetzt beschäftigt, seitdem ich ausgewandert bin, ja.
Cool, ja, ich glaube, du bist Projektleiter.
Genau, ich habe angefangen als Konstrukteur, weil Projektleiter wäre vielleicht zu der Zeit ein bisschen hochgestochen, weil man als Projektleiter hat man sehr, sehr viel Kundenkontakt. Deswegen habe ich angefangen als Konstrukteur, habe gezeichnet, das ist das, was ich konnte, da hatte ich kein Problem mit und da waren die auch sehr happy mit. Und dann hat hier die Projektleiterin zu der Zeit hatte gekündigt und dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich mich doch gerne darauf bewerben und das würde ich doch gerne machen wollen. Und dann haben sie mir die Chance gegeben und seitdem bin ich jetzt seit 2 Jahren Projektleiter.
Ja, wie ist das, wenn du eben da dann am 1. Januar an diesem Schreibtisch in einem norwegischen Unternehmen sitzt? Wie anders ist das?
Ja, das war natürlich spannend. Also ich war der Erste am 1. Januar, am 2. natürlich, war der Erste, der an der Tür gekratzt hat. Typisch deutsch war ich eine Viertelstunde vorher da. Keiner kam. Ich glaube, der Erste kam 10 Minuten zu spät. Das heißt dann 10, ich glaube 8 Uhr sollte ich anfangen und 7:45 stand ich da und ich glaube um 7:50 ist dann der Erste gekommen.
Gefragt, wer bist du denn?
Nee, aber die sind sehr herzlich, also das muss ich schon sagen. Ich kann nicht die Vorurteile bestätigen, dass die Norweger verschlossen sind. Das kann ich nicht sagen. Das war sehr, sehr spannend, auch eine Herausforderung für sich. Also ich glaube, an so einer Auswanderung wächst man persönlich. Da gilt es dann einfach nur, die Zähne zusammenzubeißen und natürlich dafür zu arbeiten, weil keiner wartet ja, dass Dennis Lück nach Norwegen auswandert. Hier wartet keiner auf mich. Das ist, wenn ich mich hier einbringen will, dann liegt das 100% an mir. Und ja, wie du schon sagst, ich hatte den Job schon vor der Auswanderung, weil ohne Job hierher auszuwandern, dazu wäre ich dann zu feige gewesen. Das hätte ich nicht gemacht.
Ja, ist natürlich klar, dann eine größere Hürde. Auf der anderen Seite finde ich es schon auch immer spannend, weil das Auswandern an sich, das Leben sich neu aufbauen, ist ja schon anstrengend, aber dann auch noch in ein komplett anderes Arbeitsumfeld zu kommen, ist ja da auch nochmal eine Herausforderung und dann noch in einer anderen Sprache. Wie gut war denn dein Norwegisch?
Das war überraschend gut, habe ich zumindest super viele positive Zurückmeldungen, das habe ich schon gemischt, Rückmeldungen bekommen. Ja. Die waren alle super begeistert davon, wie gut ich Norwegisch sprach.
Aber woher?
Bubble, Internet.
Wirklich?
Ja.
Okay, das heißt, das hast du vorher ein Jahr lang gemacht oder wie?
Genau. Ich habe ein Jahr mit Bubble intensiv Norwegisch gelernt. Also soll jetzt hier keine Werbung sein, aber das hat für mich ausgezeichnet funktioniert. Und wie ich hier hinkam, sprach ich relativ sicheres, gutes Bookmål. Und das hat dann erstmal gereicht. Also alle konnten mich verstehen, was ich will, aber ich habe leider die anderen nicht alle verstanden. Okay. Weil dann hat sich für mich noch die Welt der Dialekte eröffnet und dann war noch welche, die da ein bisschen genuschelt haben. Und dann wurde es doch schwierig. Aber ich bin, so gut es ging, nie ins Englische zurückgefallen.
Ist es leicht, Norwegisch zu lernen? Ich weiß von Schwedisch, das soll wohl auch einfach sein, aber ich weiß nicht, wie es bei Norwegisch ist.
Aus deutscher Sicht würde ich sagen, ja, das ist einfach.
Okay.
Also hier gibt's Leute, die kommen aus Thailand, aus Polen. Die haben es deutlich schwieriger, Norwegisch zu lernen. Und das sehe ich auch. Der Sprachstamm ist so unterschiedlich. Aber der deutsche Sprachstamm ähnelt dem norwegischen Sprachstamm. Also wenn man einmal so ein paar Regeln verstanden hat, dann kann man sich super viel zusammenreimen.
Toll. Wie ist es heute?
Fließend. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Ich habe... Mein ganzer Alltag findet auf Norwegisch statt. Ich muss auf Kunden reagieren. Ich bin viel am Telefon auf Norwegisch. Ich muss aber auch landesweit, also ich muss mit den unterschiedlichen Dialekten klarkommen, der auch geschrieben wird. Ich schreibe super viele E-Mails nur auf Norwegisch. Meine Freunde hier sind Norweger oder Polen. Da findet die ganze Kommunikation auch auf Norwegisch statt. Da ist heute gar kein Problem mehr. Nach jetzt 3,5 Jahren würde ich sagen, das ist ganz alltäglich, das ist überhaupt keine Frage.
Also Hut ab, ganz ehrlich, du hast gerade gesagt, nach nicht mal 4 Jahren ist das jetzt der Fall, also wirklich krass. Also ich glaube, da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Wie ist euch generell das Ankommen als Familie auch geglückt, auch deiner Frau? Also wie habt ihr euch da einleben können?
Sehr gut. Also wir hatten ein gewisses Risiko natürlich, dadurch, dass man im Internet und auch aus Erfahrungsberichten von super vielen Leuten liest, dass die Norweger verschlossen sind. Und das sind sie auch vielleicht durchaus, wenn man nicht auf sie zugeht. Aber wenn man die Tür öffnet, also wir haben uns zum Beispiel vorgestellt, wir sind angekommen und direkt in der ersten Woche haben wir gesagt, wir gehen von Tür zu Tür, klingeln bei jedem Nachbarn aus unserer Straße, das sind 15 Häuser, und sagen, hi, wir sind die Familie Lück, wir sind aus Deutschland hergezogen, wir wohnen jetzt da im Haus Nummer 7, ganz banal. Und dann ich glaube, mehr als die Hälfte hat uns reingebeten und hat gesagt, ja, dann kommt doch mal rein, dann können wir mal ein bisschen reden. Und die direkte Nachbarin, über 90 Jahre, die hat so direkt gesagt, ja dann morgen, was habt ihr morgen vor? Hey, morgen trinken wir zusammen Kaffee und essen ein bisschen Kuchen, kommt ihr rüber. Also wenn man die Tür aufmacht und wenn man offen auf die Leute zugeht, dann habe ich sehr positive Erfahrungen. Natürlich ist die Sprache ein Gamechanger. Also ich auf Englisch hätte wir vielleicht nicht den Erfolg gehabt, glaube ich zumindest. Weil Englisch schafft eine gewisse Distanz in wie man miteinander umgeht und redet, weil das Leben findet auf Norwegisch statt. Aber wenn man die Tür aufmacht und wenn man mit Norwegisch reinkommt, dann habe ich nicht das Gefühl, dass man rausgedrückt wird.
Ich glaube, das eine ist ja eben natürlich das In-Kontakt-Kommen, was erstmal funktioniert. Haben bei euch aber auch Freundschaften, also konntet ihr Freundschaften finden, hat das auch funktioniert?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben über die Arbeit hauptsächlich haben wir Leute gefunden, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und darüber ist dann auch eine familienweite Freundschaft rausgewachsen. Beispielsweise sind wir mit einer Familie aus Polen sehr eng befreundet, die wohnt im Nachbarort, die haben eine Tochter, die ist im gleichen Alter wie unser Junge und die wohnen hier schon sehr lange, ich müsste lügen wie lange, aber schon deutlich länger als wir, 10, 15 Jahre bestimmt. Das waren so die ersten richtigen Freunde, die wir jetzt hier gefunden hatten. Das waren dann zwar auch Einwanderer, aber trotzdem hat das alles auf Norwegisch stattgefunden und in der Nachbarschaft. Also da sind zwar durchaus ältere Leute, so um die 50, Aber da habe ich auf jeden Fall meine Freunde gefunden in der Nachbarschaft durch gleiche Interessen. Das war gar kein Problem. Und dann haben wir auch durch Zufall mal einen Deutschen getroffen im Hafen. Mit dem hat sich auch eine Freundschaft ergeben. Auf der Arbeit habe ich noch einen Deutschen, mit dem sind wir auch sehr gut befreundet. Aber ich würde das jetzt nicht nur auf Einwanderer beziehen. Also wir haben auch durchaus norwegische Freunde, aber das sind hauptsächlich dann auch Nachbarn. Und kommt drauf an, wie man sich natürlich auch sozial engagiert. Meine Frau geht zum Beispiel hier in den örtlichen Chor und da ergibt sich dann auch wieder Freundschaften.
Also das macht ihr schon, eben euch aktiv da einzubringen.
Ja, also wenn man sich hier zu Hause einschließt und meint, irgendwer würde kommen und fragen, willst du rauskommen, spielen, das passiert nicht. Nicht als Erwachsener. Also Kinder sind natürlich ein super Türöffner für jede Art von Gesprächen. Also da haben wir auch super viele befreundete Ehepaare jetzt gefunden, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Aber das kommt dann hauptsächlich über die Kinder zustande.
Was würdest du sagen, was sind so die großen Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschen und Norwegern? Oder wo merkst du quasi, musst du das Deutsche ablegen?
Ja, also hauptsächlich sind die sehr viel lockerer im Umgang mit generell allem. Es ist kein Problem, es ist Krise. Also ich habe hier bis jetzt noch nicht erlebt, dass einer hier irgendwie den super Krisenstand ausgerufen hätte. Es ist alles, die sagen immer, der Ordner sei. Und das bedeutet so viel wie, das ordnet sich schon, das wird schon und das tut's auch. Also das kann ich durchaus bestätigen. Das ist ja in Deutschland auch so. Alles ordnet sich am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder wann auch immer. Ist halt die Frage, ob man den Weg dahin steinig gestaltet oder ob man den einfach in Ruhe mit Kontrolle geht. Und das muss ich sagen, da sind die hier sehr entspannt, die Ruhe zu behalten und die Kontrolle zu behalten und ihr Ziel zu erreichen in einem ordentlichen Takt, ohne dass man irgendwas in Brand setzt. Das ist ein großer kultureller Unterschied. Und dann, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du 80 Millionen Leute hast oder ob du 5 Millionen Leute hast. Und Norwegen hat die gleiche oder ein bisschen größere Fläche als Deutschland.
Ja.
Und darüber gestaltet sich natürlich auch vieles einfacher. Die Leute sind hier viel freier, die haben weniger Regeln, aber das ist halt auch einfach machbar, weil es weniger sind. Hätte man hier 80 Millionen Menschen, hätte man hier wahrscheinlich dieselben Probleme.
Ja, also ich glaube, das spielt natürlich schon eine sehr große Rolle, weil du natürlich auch, du stehst ja nicht schon morgens im Stau, wenn du ins Büro fährst, nehme ich mal an. Ne?
Nein, das passiert nicht. Manchmal ist die Straße gesperrt, weil es einen Unfall gab oder sowas. Das kommt vor, aber das ist dann, ich glaube, das ist bis jetzt einmal vorgekommen. Aber alles ist entspannter, ja. Und der Bezug zur Natur ist, das erdet unglaublich, jedenfalls mich.
Noch kurz zur Arbeitswelt, weil du ja eben auch beide Seiten kennst. Deutsche Pünktlichkeit, eben Genauigkeit und eben arbeitsam und so weiter. Wie ist das in Norwegen? Also kommst du heute auch noch super pünktlich oder eher 10 Minuten zu früh? Und wie arbeiten die? Also ist es, wenn man hört ja immer, ja, alles eben, du hast jetzt auch gesagt, alles so entspannter. Ist es auch beim Arbeiten so oder schon auch auf Leistung und Erfolg?
Also man muss funktionieren, überall muss man arbeiten, da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Ich bin immer noch zu früh, aber mittlerweile bin ich eine Stunde zu früh, weil ich dann auch eine Stunde früher gehen darf. Das ist ein anderer Grund. Aber ansonsten, die sind pünktlich, das schon, wenn man Termine ausmacht. Also pünktlich auf der Arbeit ist kaum einer, aber wenn man einen Termin ausgemacht hat mit einem Kunden oder so, dann taucht man schon pünktlich auf. Oder man sagt zumindest Bescheid, wenn man verspätet ist. Man muss ganz genau so wie in Deutschland auch seine Arbeit abliefern. Man wird daran gemessen, wie gut man abliefert, Qualität. Aber generell habe ich hier das Gefühl, es wird einfach ruhiger angegangen. Also es wird ja nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, sage ich mal so. In Deutschland ganz extrem. Da wird ja vieles wird ja aufgeputscht und aufgeblasen künstlich, was im Endeffekt vielleicht gar nicht so ein großes Problem ist, wenn man es einfach, also hier hat man auch Probleme, aber es ist halt die Frage, wie geht man dran? Und das muss ich hier sagen, das ist hier schon der größte Unterschied. Ja, bei der Arbeit, die arbeiten alle, die arbeiten auch hart, gar keine Frage. Die genehmigen sich aber vielleicht mal auch mal eher eine Kaffeepause.
Wenn wir gerade noch bei der Arbeit sind, siehst du generell Möglichkeiten eben auch für Deutsche da zu arbeiten, wie jetzt für dich? Also, oder ist im Moment der Arbeitsmarkt da auch eher angespannt, dass es schwieriger ist, jetzt als deutsche Einwanderer in Norwegen da was zu finden?
Also man hat es nirgendwo einfach, das glaube ich nicht. Man muss Sachen mitbringen zum Tisch, damit man attraktiv wird, ne? Und jetzt hier in unserer Region beispielsweise haben wir super viel Fisch und Maritim, also Boote, Schiffe. Hier gibt es schon sehr viel Möglichkeit, also gerade für Elektriker, Industrieelektriker, für Mechaniker, für CNC, Zerspannungstechniker, für Automationsingenieure, also vom Programm bis Schaltplan zeichnen und alles sowas, das ist hier super gefragt. Irgendwelche Servicetechniker, also alles in diese technische Richtung, das, wo ich mich mit beschäftige, da hat man hier gute Möglichkeiten und gute Chancen, auf jeden Fall. Und dann natürlich das Alltägliche, also Krankenschwestern, Ärzte, aber auch Boutique-Mitarbeiter, die in den Lebensmittelgeschäften, in den Drogeriegeschäften arbeiten, all sowas, das ist auch gefragt. Also wer arbeiten will, findet hier Arbeit. Aber man muss eventuell bereit sein, mal ein bisschen Abstriche zu machen, beziehungsweise ein bisschen fachfern zu arbeiten. Nur weil du in Deutschland ein Richter gewesen wärst, heißt das nicht, dass du hier unbedingt als Richter arbeiten kannst. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im spezifiken Richterbeispiel ist, ob das anerkannt wird oder nicht. Aber man muss eventuell auch einfach bereit sein, als Produktionsmitarbeiter dann zu arbeiten, obwohl man vielleicht gerade studiert hat. Gerade am Anfang muss man vielleicht ein bisschen von seinen Ansprüchen Abstriche machen und vielleicht erstmal kleine Brötchen backen. Und dann kann man ja daraus wachsen.
Ja, ich glaube, deine Frau hat ja auch wieder angefangen zu arbeiten. Eben, ihr habt ein zweites Kind bekommen. Sie war, soweit ich weiß, Justizfachangestellte. Vielleicht kam daher auch das Richterbeispiel gerade. Ja. Sie arbeitet jetzt, glaube ich, auch in einem Drogeriemarkt, in der Drogeriemarktkette, ne?
Ja, genau. Also meine Frau hat am Gericht gearbeitet in Deutschland und war da quasi Vorarbeiter für die Richter.
Ja.
Und das gibt es hier auch so ähnlich. Aber die Stellen sind immer vergriffen. Also da ist super selten, dass da mal was ausgeschrieben würde. Und da hat sie sich auch tatsächlich noch gar nicht drauf beworben. Sie hatte gesagt, nee, das wäre sie am Anfang auch zu unsicher für gewesen mit der Sprache, sagte sie selbst. Und sie hatte dann auch nach dem Elternschaftsurlaub, hatte sie dann auch Lust auf einen aktiveren Job. Und da hat sich dann die Möglichkeit ergeben, als Boutique-Mitarbeiter bei Normal zu arbeiten. Normal ist eine Drogeriekette hier, ähnlich wie DM. Ja, und da ist sie jetzt quasi als Teilzeitkraft und hält den Laden am Laufen quasi, macht die Kasse, füllt die Regale auf und sie ist total zufrieden da. Also das war ein Volltreffer für sie zumindest.
Ja, weil ihr beide ja angestellt seid oder eben für Unternehmen arbeitet, können wir vielleicht jetzt so den Schwenk machen in Richtung, was verdient man da, beziehungsweise auch, was kostet das Leben? Weil ich weiß, von vielen ist natürlich so Norwegen Ort der Preisschock, weil nicht nur Produkte sind da teurer, sondern auch Dienstleistungen. Norwegen ist ja auch nicht Teil der EU. Wie siehst du das generell eben von dem, was du verdienst und was das Leben da kostet?
Ja, also wir sind ja eine vierköpfige Familie und wir haben in den ersten 2 Jahren nur von meinem Gehalt gelebt. Jetzt habe ich ein relativ gutes Gehalt, auch für norwegische Verhältnisse, aber kein Top-Gehalt. Also ich verdiene jetzt hier 800.000 Kronen im Jahr. Das ist ordentlich. Das ist aber dann halt auch als Ingenieur. Also ich bin Projektleiter, aber mit Ingenieur durch den Meistertitel Bachelor of Professional habe ich einen Ingenieursstatus bekommen quasi. Und damit kann man gut leben. Mit einer vierköpfigen Familie. Wie gesagt, wir haben ein Haus gekauft, wir haben ein Boot gekauft. Aber es kommt auch daran immer darauf an, wie man lebt. Ne? Also es gibt bestimmt ganz viele Familien, die würden sich mit noch weniger Geld gut klarkommen. Und es gibt bestimmt auch Familien, die würden mit doppelt so viel Geld immer noch Probleme haben. Also es kommt super viel auf dich selber drauf an, finde ich zumindestens. Aber mit meinem Gehalt konnten wir zumindestens gut leben. Wir sind nicht in den großen Urlaub gefahren, weil das überhaupt auch nicht unsere Priorität war. Aber wir haben ein Haus gekauft. Wir konnten uns gut über Wasser halten, ohne jeden Tag jede Krone umzudrehen.
Ja, ich habe nur noch mal geguckt, sind um die 75.000 Euro. Ja. Ist das Leben, also ich war jetzt Ewigkeiten nicht mehr da. Ich kann mich natürlich nur noch irgendwie an die Preise in Oslo erinnern. Die waren exorbitant teuer, wenn du da eben irgendwo essen gegangen bist oder einkaufen gegangen bist. Jetzt nur eben so zum Vergleich. Wie viel kostet das denn da, wenn man da jetzt eben was mietet oder wenn man einkaufen geht oder ins Restaurant geht?
Ja, zu mieten ist relativ teuer. Das ist auch der Grund, warum wir ein Haus gekauft haben, relativ zügig. Da hatten wir natürlich eine sehr gesunde Rücklage aus Deutschland, weil wir da unser Haus sehr gewinnbringend verkaufen konnten. Dadurch, dass die Immobilienblase immer weiter gestiegen ist und wir das zu einem günstigen Zeitpunkt gekauft haben, wo die Zinsen auch noch super waren, da hatten wir wirklich Glück. Das war viel Glück. Da konnten wir tatsächlich mit 200.000 Euro unser Haus schon anzahlen. Das war phänomenal. Und dann mussten wir jetzt quasi noch einmal genau denselben Betrag in Schulden aufnehmen, um das Haus zu kaufen. Und das ergibt dann eine monatliche Rate von 12.000 Kronen, die wir für unser Haus bezahlen. Und dazu kommen meistens noch so 1.000, 2.000 Kronen Nebenkosten. Da haben wir unser Haus bezahlt. Wir vermieten aber auch einen Teil und dadurch kriegen wir dann auch wiederum 8.000 Kronen als steuerfreie Mieteinnahme. Aber die Wohnung, die wir vorher gemietet hatten, da haben wir bezahlt 15.000 Kronen pro Monat plus ungefähr 1.000 Kronen Nebenkosten, also 16.000 Kronen. Das heißt, das Haus jetzt ist günstiger, obwohl es doppelt so groß ist und ein Eigentum. Mieten ist teuer, Restaurantbesuch, das ist auch teuer. Also man findet hier jetzt nicht irgendwie ein Schnitzel Pommes für 10 Euro oder einen Döner für 3,50.
Gut, ich glaube, das findest du in Deutschland auch nicht mehr.
Das gibt's in Deutschland, wie du sagst, auch nicht mehr. Ist hier noch weiter weg, dadurch, dass du halt du brauchst einen gewissen Lohn, um hier klarzukommen. Das bedingt dann auch wieder, dass auch Restaurantangestellte nicht zu 13 Euro die Stunde arbeiten. Die arbeiten für 20 Euro die Stunde. Und das wiederum treibt die Kosten für Currywurst Pommes in die Höhe beispielsweise. Einen Döner hatten wir hier einmal gegessen. Ich glaube, da haben wir 170 Kronen für einen Döner bezahlt. Ansonsten ist das hier gang und gäbe an Tankstellen. Tankstellen haben super oft so kleine Küchen mit dabei, wo du dann so Pizza, Pommes, Burger, Hotdogs, sowas, gibt kein Schnitzel, aber sowas in der Art hier bekommen kannst. Und da bist du meistens so um die 200 Kronen für eine Mahlzeit dabei.
Also so 20 Euro dann, ne?
Ja, ein bisschen weniger, 18 vielleicht, ja.
Okay.
Wenn du jetzt wirklich ins Restaurant gehst, dann musst du schon 500 Kronen pro Person rechnen mit Essen und Trinken.
Würdest du trotzdem sagen, auch wenn man oder wenn ihr wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen eben auf die Ausgaben guckt und jetzt eben nicht die riesigen Urlaube macht, so würdest du trotzdem sagen, ich habe am Ende, also passt es für mich mit dem, was ich verdiene und was das Leben kostet? Oder würdest du auch sagen, weil ich habe auch gesehen, Mehrwertsteuer ist ja glaube ich 25%, das ist natürlich schon sehr hoch. Oder würdest du sagen, nee, es passt oder es dürfte ruhig günstiger sein?
Na, ich kann immer mehr Geld verdienen und es kann immer alles günstiger sein, aber das ist eine generelle Frage. Ja. Aber jetzt so mit dem Geld, was ich hier zur Verfügung habe und das, was wir machen, komme ich super klar. Also wir sind super zufrieden.
Eben, das eine ist jetzt so, das haben wir jetzt noch besprochen, so die finanzielle Seite. Ich wollte jetzt noch auf was kommen, was manche dann nicht so sehen, wenn sie im Sommer hauptsächlich das Land besuchen, sind ja so diese Wetterwechsel. Ihr wohnt jetzt an der Westküste, es ist natürlich mehr Regen, mehr Wind und vor allen Dingen Dunkelheit auch im Winter. Mhm. Wie seid ihr damit zurechtgekommen bis heute?
Ach, eigentlich kein Problem damit. Also die Dunkelheit ist, es gibt eine dunkle Phase, ja, aber das bietet jetzt für mich keine krassen Unterschiede zu Deutschland. Ich glaube, es sind 3 Stunden am Tag, die wir weniger Sonnenlicht haben als in Deutschland, da wo wir herkamen. Aber ich gehe immer noch im Dunkeln zur Arbeit und komme im Dunkeln von der Arbeit.
Ja.
Das ist genau dasselbe, wie ich im Sauerland hatte. Das Einzige, was hier Vorteil ist, es schneit. Der Schnee, der strahlt und alles wirkt heller und freundlicher. Und mit den hellen Perioden, das ist tatsächlich etwas, was uns ein bisschen mehr zu schaffen gemacht hat, weil es wird halt einfach nicht dunkel, also so gut wie nicht dunkel, es dämmert dann irgendwann durch. Gerade jetzt so Mai, die Ecke, die jetzt kommt, dann dämmert es wirklich durch. Das heißt, man hat ich glaube, dann geht die Sonne um 23 Uhr unter und um 2 Uhr oder 3 Uhr irgendwie wieder auf. Ja. Und die Stunde dazwischen ist es so ein bisschen Dämmerstatus. Es ist nicht komplett dunkel. Und dann, wir werden nicht müde. Wir merken das dann irgendwann, aber viel zu spät.
Mist, ich muss ja noch arbeiten gleich.
Ja, dann ist schon vorgekommen, dann saß ich im Sommer um 11 Uhr mitten in der Woche auf meinem Boot und war am Angeln und hab die Zeit vergessen und dann guckte ich auf die Uhr und dachte, 11 Uhr, oh fuck, jetzt musst du nach Hause. Ja, und dann war ich nicht vor 12:30 im Bett und musste aber am nächsten Morgen dann wieder um 6 Uhr aufstehen.
Das ist schon krass. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Norwegen geflogen bin und um 23 Uhr in Oslo gelandet bin und es wirklich noch so taghell war. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Da fährst du mit dem Bus in die Stadt rein und du bist völlig ungläubig. Also ich glaube, eben auch so für den eigenen Biorhythmus schon schwierig wahrscheinlich zum Umstellen.
Absolut. Also das mit dem Hellen, damit hatten wir ein paar mehr Probleme. Wir haben dann irgendwann, weil wir in Norwegen hat kein Haus richtige Jalousien, also keine Rollos. Ja. Dann haben wir uns irgendwann lichtdichte Gardinen gekauft. Die machen das alles besser. Dann kann man auch schlafen ohne Tageslicht, gerade im Sommer.
Aber jetzt noch so zum Ende hin. Welche Tipps gibst du Menschen mit, die auch nach Norwegen auswandern wollen? Wahrscheinlich eben kriegst du das auch ab und zu mit, wenn Leute jetzt auch aus Deutschland eben dahin kommen wollen. Was sind so die Tipps, die du empfiehlst?
Ja, auf jeden Fall die Sprache lernen. Das ist für mich ein absoluter Gamechanger. Die Sprache eröffnet super viele Türen, macht super vieles einfacher. Auf jeden Fall ein finanzielles Polster. Also wir hatten, ich glaube, 20.000 Euro. Und das haben wir gebraucht. Das haben wir aufgeraucht quasi mit der Auswanderung, mit dem Transport, mit dem Umzug und all diesen Geschichten. Ein finanzielles Polster braucht man. Man muss die Sprache können und man muss freundlich und offen auf die Leute zugehen. Wenn man hier in seinem Haus sitzt, wird man versauern. Man muss rausgehen, man muss sich Aktivitäten suchen, man muss sich Hobbys suchen und man muss aktiv auf die Leute zugehen, weil keiner wird von sich aus unbedingt auf dich zukommen. Keiner wartet auf dich.
Wenn wir rückblicken noch zum Ende hin auf die knapp 4 Jahre schauen, gab's was du dir gewünscht hast, was sich nicht erfüllt hat?
Ich glaube, ich bin pessimistischer an die Sache rangegangen. Deswegen eigentlich habe ich meine Erwartungen nur übertroffen.
Also du hast die Messlatte nicht so hoch gehangen?
Nein, nein. Es war ja erstmal auch nur ein Versuch quasi. Wir haben ja zuerst in der Wohnung zur Miete gewohnt, aus dem Grund, weil wir sagten, wir müssen das ja probieren. Aber wenn wir es nicht probiert hätten, das wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Deswegen, und da war immer noch die Prämisse, wir können immer noch zurück. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir wieder zurück müssen. Also von dem Status, wir konnten uns nur verbessern. Da gab es nicht viel zu verlieren, außer ein paar Euros. Ja, aber daran mache ich mein Leben jetzt nicht fest. Also ich finde, man muss ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, weil Geld kann ich wieder verdienen, das kann ich auch wieder ansparen. Natürlich muss man immer ein bisschen die Waage halten.
Genau, absolut. Finde ich tolles Schlusswort. Vor allen Dingen auch Geld kriegst du irgendwann wieder zurück, wenn du mehr arbeitest. Die Zeit hingegen, die gibt dir keiner mehr. Die ist dann einfach vorbei. Von daher, ich denke mal, ihr werdet auch nicht zurückgehen, sondern auch die nächsten Jahre da bleiben.
Ja, also das, da gehe ich fest von aus. In 2 Jahren können wir die norwegische Staatsbürgerschaft beantragen oder in 1,5 Jahren. Das ist auch so ein Ziel eigentlich bis jetzt, dass wir das tun werden. Also hier gibt es keinerlei Gedanken, weder von mir noch von meiner Frau, dass da irgendwie zurück, das steht überhaupt gar nicht zum Thema bis jetzt, von keiner Seite aus.
Sehr cool, also vielen Dank für die Einblicke heute in deine Auswanderung, in eure Auswanderungsgeschichte. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge. Es ist jetzt auch schon eine längere Episode geworden als sonst und da spreche ich mit Dennis noch über die ominöse Personennummer in Norwegen, ohne die praktisch nichts geht. Wir sprechen noch über das Thema Steuern haben wir einmal schon kurz angesprochen, also eben zahlt man dann vielleicht auch deutlich weniger Steuern, wenn das Leben da teurer ist. Und wir reden noch über Immobilien in Norwegen. Sind die so günstig wie in Schweden? Und wie läuft das eigentlich mit diesem Bieterverfahren? Wer das nicht verpassen will, dann einfach Clubmitglied werden. Geht ganz einfach über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App oder über meine Webseite der auswanderpodcast.com. Dennis, erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Danke auch.
Das war die Geschichte von Dennis Lück, der an Weihnachten 2022 die Sachen gepackt hat und mit seiner Familie nach Norwegen ausgewandert ist. Es freut mich sehr, gerade wenn ich Geschichten von Podcast-Hörern hier erzählen kann, die sich von den Folgen haben inspirieren lassen und dann selbst den Schritt ins Ausland gewagt haben. Wenn du hier auch schon lange dabei bist und in den letzten fast 6 Jahren, seitdem ich das mache, ausgewandert bist, dann melde dich unbedingt bei mir, denn Tim, was gibt es Schöneres, als Geschichten zu erzählen von Menschen, die hier erst zugehört haben und dann eben selbst ausgewandert sind? Vielleicht ist das für dich auch jetzt eine Motivation, den Schritt ins Traumland zu machen, denn vielleicht sprechen wir dann bald hier. Vielen Dank jetzt fürs Hören und probier unbedingt auch unseren neuen Länderkompass aus auf der Webseite länderkompass.com. Ich bin gespannt, welches Land bei dir herauskommt. Bis dahin, alles Gute, ciao.